Hi zusammen, herzlich willkommen bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Ich bin Matze und in diesem Podcast spreche ich mit Hobbygärtnerinnen und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen, alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen drüber, wie ihr Garten aktuell aussieht und natürlich versuche ich auch Ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute wird's besonders spannend, denn Flo ist bei mir besser bekannt als der Gartenflo auf Instagram. Du nennst dich auch Gärtner by Heart und da will ich alles drüber wissen. Hallo Flo.
Hi, grüß dich.
Gärtner von Herzen, das klingt ja total spannend, ja. Aber vielleicht erzählst du mir als allererstes ein bisschen über dich. Wie bist du zum Thema Garten gekommen? Du bist natürlich professioneller und gelernter Gemüsebauer, aber da steckt noch viel mehr dahinter. Gib uns mal so ein Intro.
Genau, also ich bin damit aufgewachsen. Also mein Opa war Gärtner, also man hat ja früher tatsächlich noch eine Grundgärtnerausbildung gemacht, wo man alles gelernt hat und damit bin ich aufgewachsen. Ja. Der hatte einen kleinen Betrieb mit Gemüse und ja, das hat man da quasi einfach von klein auf mal mitbekommen, ne? Und
das heißt, da bist du schon als Kind so durchgestratzt durch die Gärtnerei?
Ja, es war jetzt, wo ich klein war, jetzt schon gar nicht mehr so groß der Betrieb, aber es war natürlich noch alles vorhanden. Mhm. Und mein Opa hat wirklich bis zu seinem Tod alles gemacht. Ne? Also kurz bevor er von uns gegangen ist, hat er alles fertig gemacht, war noch 2 Tage vorher noch auf dem Feld und hat alles selbstständig wirklich gemacht. Und man hat ihn einfach auch nicht mehr runtergekriegt davon tatsächlich. Ne? Also das war halt komplett sein Ding und das hat man einfach dann so mit aufgesogen und einfach mitgenommen.
Ah, cool. Okay, und wie ging es dann weiter?
Ja, dann habe ich tatsächlich erst ein bisschen rumstudiert, erstmal Abitur gemacht und dachte, komm, jetzt machst du erstmal ein bisschen was. Hab dann aber wirklich gemerkt, das ist nicht das, was du machen möchtest. Jetzt machst du wirklich dein Hobby zum Beruf, mach eine Gärtnerausbildung und dann habe ich wirklich nochmal den Gemüsebau dann angefangen zu lernen und war da wirklich ganz, ganz lange in ganz, ganz tollen Betrieb und bin anschließend tatsächlich in ein Gartencenter gegangen und hab da einige Jahre auch gearbeitet im Kalthaus, also die Saisonpflanzen gemacht und Baumschule auch gemacht. Also ziemlich breit gefächert. Ja, genau. Das ist eigentlich so, wie ich da hingekommen bin. Ne?
Okay, das heißt, du bist Gartenprofi durch und durch, aber es kommt aus deiner Kindheit und damit natürlich auch von Herzen, daher auch das Gärtner by Heart.
Genau.
Also Gärtner von Herzen. Wie würdest du deine Leidenschaft beschreiben? Ist das so, wenn du eine Pflanze siehst, dann packt es dich und du willst sie anfassen oder du willst es irgendwie alles davon wissen?
Ja, schon. Also ich bin schon ziemlich wissbegierig, was das dann angeht. Ne? Auch gerade, wenn ich so Pflanzen auch so, es gibt natürlich Wildkräuter, die kennt man nicht immer grundsätzlich. Man kann auch als Gärtner nicht jede Pflanze kennen. Ne, dann gucke ich irgendwie in der Natur und forsche auch wirklich sofort nach, was ist das, was kann die Pflanze, was will die Pflanze, ist die Pflanze gut für uns oder so, und so weiter und so fort. Da, ansonsten im Gartencenter, wenn ich dann wirklich mal unterwegs bin, dann muss eigentlich diese Rarität, die ich jetzt gerade noch nicht kenne, immer mit, weil ich mir denke, okay, die hast du noch nicht, weil es zwar meistens nicht, wohin es dann kommt im Garten, aber naja, sie muss dann erstmal mitkommen. Ja, das ist wirklich wichtig.
Ja. Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, oh ja, jetzt will ich dieses Wissen auch auf Instagram teilen und mach da einen Kanal?
Ja, also ich war ja wirklich nie voll von Instagram, hab dann aber irgendwann mal gedacht, weil man sieht natürlich auch dann doch einiges, man macht sich ja doch mal einen Account, dass wirklich viel Unwissenheit, viel Halbwissen tatsächlich irgendwie im Internet fungiert. Und da habe ich gedacht, das kannst du so nicht stehen lassen. Der zeigt den Leuten mal wirklich, wie es richtig funktioniert. Vor allem, dass auf viele Wege nach Rom führen. Ne? Also man muss nicht alles immer übertreiben. Man kann das auch so machen, man kann das auch so machen. Es gibt ganz einfache Wege. Es gibt natürlich auch den komplizierten Weg, aber das ist ganz oft überhaupt nicht nötig. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt musst du mal den Leuten mal zeigen, wie man es auch richtig machen kann.
Super spannend. Du hast 1200 Quadratmeter Garten in NRW, das klingt nach einem echten Projekt. Ja. Wie ist dieser Garten entstanden und was bedeutet er dir? Was machst du?
Also, das ist ursprünglich tatsächlich der Garten meiner Eltern mal gewesen. Und bis vor 3 Jahren war dieser ganze Garten auch voll mit Rasen. Da gab es eigentlich nichts. Das war so der Standardgarten. In der Mitte war eine Rasenfläche und außenrum waren ein paar Beete verteilt. Ja, und dann habe ich tatsächlich einfach angefangen, den ganzen Garten umzuwurscheln. Ich wollte den Rasen nicht mehr haben, weil der Rasen einfach Arbeit macht und habe dann einfach angefangen, Beete zu machen. Und ich habe auch wirklich ohne großen Plan gearbeitet. Ich habe quasi auf der einen Seite im Garten angefangen und mich da einfach durchgearbeitet. Ne? Also das, genau.
Ein Beet nach dem anderen.
Ein Beet nach dem anderen, genau. Richtig. Ne? Mit dem einen war ich fertig und dachte, okay, was kann man jetzt da rechts noch neben machen? Und dann habe ich einfach so weitergemacht.
Womit hast du angefangen? Also was war die erste Pflanze, die du gepflanzt hast?
Boah, die erste Pflanze, die ich gepflanzt habe? Boah, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, das war irgendeine Staude. Ich hatte angefangen, riesen Fichten wegzumachen, die über 50 Jahre im Garten an der Seite gestanden haben. Und da habe ich dann mit einem Staudenbeet angefangen. Was es genau gewesen ist, weiß ich schon gar nicht mehr.
Ja, Ja, okay, alles klar. Wie unterscheidet sich denn das Gärtnern im eigenen Garten vom professionellen Gemüsebau? Und also was hast du da aus deiner Ausbildung mitgenommen, was dir heute hilft oder was du heute noch benutzt?
Also grundsätzlich hilft mir natürlich echt alles, ne? Also klar, von der Kulturführung, wie man das am besten macht, wie man düngt und so weiter und so fort, das habe ich natürlich alles in der Ausbildung gelernt und kann ich heute auch noch alles super umsetzen. Ein Riesenunterschied tatsächlich zum normalen Garten ist einfach, im Gemüsebau geht es um Geld, ne? Also da muss wirklich alles passen, da müssen die Abstände komplett passen, dass man da mit den Maschinen durchfahren kann. Und zu Hause kann man eigentlich total viel variieren und ausprobieren, ne? Da ist es egal, ob der Kohlkopf jetzt genau 50 cm Abstand hat oder auch mal 45 oder mal 65. Ne? Das ist natürlich im Gemüsebau, im professionellen Gartenbau nicht möglich, aber zu Hause kann man im Prinzip alles machen, ne?
Ja, würdest du sagen, zu Hause kann man im Prinzip alles machen, ist auch ein gutes Stichwort für alle, die jetzt zuhören und einen eigenen kleinen Garten haben. Probiert euch aus und macht, oder sollte man sich schon einen richtigen Plan machen?
Also ich bin immer für die Fraktion ausprobieren statt studieren tatsächlich. Man kann sich natürlich einen Plan machen, man kann einen riesen Gemüseplan sich schreiben, aber oft schmeißt man den sowieso dann einfach irgendwann nach hinten rüber, weil dann irgendwie dann unnötig geworden ist, wenn man es dann so im Kopf hat. Also ich würde tatsächlich ohne großen Plan anfangen. Einfach ausprobieren, was man machen kann. Und ganz wichtig, nicht auf Masse gehen. Ne? Viele Leute, die pflanzen sich ja dann irgendwie 10 Salatköpfe dahin und dann stehen sie da am Ende und es ist alles voll und man hat einfach dann 10 Salatköpfe, aber auch nur Salat und keine rote Beete oder auch keine Möhren zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Darauf achten ist schon echt wichtig. Andererseits denke ich bei Salat immer, also wenn ich da jetzt nur 2 pflanze, dann futter ich die ja auch in einer Woche weg.
Ja, da muss man dann gucken, dass man dann einfach dann in der einen Woche 2 Salat pflanzt und dann eine Woche später dann nochmal ein paar nachpflanzt. Ne? Also quasi so ein Sätzen pflanzen, das ist so das Optimale, was man machen kann. Dann hat man immer ein bisschen was reif und nicht irgendwie dann 10 Dinge auf einmal.
Logischerweise hätte ich auch von alleine drauf kommen können.
Ja gut, das ist so, da guckt man ja erstmal nicht drauf, ne?
Ja, das stimmt. Du teilst fachliche Tipps für jedermann, würde ich es jetzt mal nennen. Wie schaffst du es, so komplexes Gärtnerwissen, das ist ja schon teilweise wirklich irgendwie Tiefenwissen, so aufzubereiten, dass auch Einsteiger das verstehen?
Ja, das ist oft echt ein Problem. Also ich versuche ganz, ganz häufig meine Fachbegriffe aus dem Mund zu lassen. Das klappt aber nicht immer. Manchmal ist es wirklich so, dass ich die Fachbegriffe und den umgangssprachlichen Begriff komplett durcheinander haue. Und dann erkläre ich das in meinen Videos nochmal oder meine Reels nochmal direkt, dann schreibe ich dann da irgendwie dahin. Gutes Beispiel, in meinem letzten Video hatte ich einmal Knoten gesagt und Nodium, das ist im Prinzip das Gleiche. Knoten ist der umgangssprachliche Begriff, das Nodium, ne, also da, wo die Pflanze quasi austreibt, das ist der Fachbegriff. Und da sage ich einmal Nodium und einmal sage ich Knoten, das haue ich gerne durcheinander, da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Aber das erkläre ich dann einfach in den Videos. Sagt dann, hey Leute, ne, achtet ein bisschen drauf, ich wurschtel es manchmal ein bisschen durcheinander. Und das ist halt wirklich wichtig, man muss irgendwie gucken, dass man sich runterbricht auf eine normale Sprache.
Ja, aber das ist ja auch authentisch, wenn man dann irgendwie beide Begriffe benutzt und sich vielleicht auch mal hier und da so ein bisschen das doppelt gemoppelt im Video
ja,
hat.
Ja.
Finde ich sehr nachvollziehbar. Okay, lass uns mal ins Thema gehen. Welches Gemüse baust du in deinem großen Garten an? Beziehungsweise es wird ja nicht nur eins sein, sondern viele. Gibt es Sorten, die bei dir absolut nicht fehlen dürfen oder sowas? Also hast du welche, die du empfiehlst?
Ja, also eigentlich kann ich das gar nicht genau sagen, weil das Ding ist, ich baue jedes Jahr was anderes an. Ich kann eigentlich nur sagen, was ich jetzt letztes Jahr angebaut habe oder dieses Jahr angebaut habe. Und das variiere ich wirklich jedes Jahr. Dieses Jahr war es zum Beispiel Kohl, also Blumenkohl, Brokkoli, Wirsing, Spitzkohl, Möhren, rote Beete, Zwiebeln, Mais, Tomaten, Zucchini, Salat und Mangold. Das war so das, was ich dieses Jahr angebaut hatte. Und wie gesagt, das variiere ich immer. Grundsätzlich baue ich aber immer Kohl an, weil ich finde es total geil, Blumenkohl und Brokkoli im eigenen Garten zu haben. Rote Beete auch oft, obwohl das ist dann meistens so viel, da wird ein Teil von eingekocht.
Arbol. Aber finde ich auch ein super Gemüse, ne?
Total geil,
rote
oder?
Beete ist
ja, ja, richtig gut, finde ich auch. Kann man irgendwie für alles benutzen und ja, dementsprechend kommt das eigentlich jedes Jahr in den Boden rein. Und alles andere variiere ich mal. Also ich habe auch nicht jedes Jahr eine Gurke, weil ich mir denke, okay, dann sind sie im Sommer auch so günstig, dann kann ich sie auch kaufen, weil ich habe leider nicht so großen Platz tatsächlich bei mir im Gemüsegarten. Ich habe den stark verkleinert vor ein paar Jahren oder wo ich den Garten neu angelegt habe. Und ja, das ist es halt so. Wie gesagt, ich will wirklich versuchen, ein breit gefächertes Sortiment mir quasi anzubauen und ja, keine 20 Blumenköhler, weil das halt wirklich keinen Sinn macht, ne?
Ja, total, kann ich voll nachvollziehen. Boah, jetzt würde ich natürlich am liebsten in jede einzelne Pflanze oder in jedes einzelne Gemüse reingehen und einen Tipp von dir haben, wie man was am besten macht. Aber hast du so, sagen wir mal, allgemeine Herangehensweisen, die dir helfen oder das Leben einfacher machen, vielleicht auch aus Fehlern gelernt oder so, die du uns mitgeben könntest?
Aus Fehlern gelernt? Also ich glaube, aus Fehlern lernt man grundsätzlich immer und man probiert dann auch immer wirklich dann aus. grundsätzlich ist es ja sehr, sehr wichtig, und das kann man auch bei allen Kulturen sagen, man muss halt wirklich die Fruchtfolge einsetzen. Wenn man eine Fruchtfolge nicht einsetzt im Gemüsebau, ist schon, ja, das funktioniert halt einfach nicht. Wenn man jetzt einen Kohl zum Beispiel jahrelang auf die gleiche Fläche packt, dann ist der Boden einfach eben Schrott, auf gut Deutsch gesagt, und man kann es dann wirklich vergessen. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ansonsten ist natürlich das Fehler, ja, Fehler machen alle mal zwischendurch. Aber jetzt so großartig kann ich dir keinen benennen.
Okay, ja, meistens ist das ja so, wenn man so wirklich drüber nachdenkt, was war es denn jetzt, dann kommt man gar nicht
drauf. Dann kommt man nicht drauf, genau.
Ich muss aber nochmal auf Fruchtfolge zurückkommen. Ja. Damit meinst du, dass ich den gleichen Boden jedes Jahr mit anderem Gemüse oder mit anderen Pflanzen besetze, damit sich da nicht eine Monokultur sozusagen alle Nährstoffe, immer die gleichen Nährstoffe aus dem Boden zieht, ne?
Genau. Es geht vor allem, ja, es geht um die Nährstoffe, aber gerade um Bodenkrankheiten, ne? Also wir haben zum Beispiel bei der Kolonie wirklich ein großes Problem. Also ich sage eigentlich immer, so ein Vierjahresrhythmus ist super. Wenn man sich ein Gemüsebeet anlegt und da vier Teile macht, also vier Gemüseparts, kann man das komplett rotieren und man hat alle vier Jahre die gleiche Kultur auf einer Fläche. Das ist bei manchen Kulturen auch nicht so gut. Man sagt bei Kohl zum Beispiel gerne 7 Jahre auf eine Fläche oder erst nach 7 Jahren auf eine Fläche. Aber das ist halt einfach nicht möglich zu Hause, ne? Da braucht man ja Massen tatsächlich. Aber da haben wir halt das Problem der Kohlhernie zum Beispiel. Und wenn die einmal im Boden ist, das ist eine Pilzinfektion, die verdickt die Wurzeln. Und wenn die einmal da ist, kriegt man die ganz, ganz schlecht aus dem Boden raus. Und dann ist es eigentlich unmöglich, an dieser Stelle nochmal Kohl anzubauen. Also dementsprechend immer wechseln, rotieren, dass man halt solche Bodenkrankheiten erst gar nicht in den Boden reinkriegt.
Jetzt habe ich eine Laienfrage. Wenn du diese Pilzinfektion hast, die Wurzeln verdickt, wäre es dann nicht total sinnvoll, im nächsten Jahr Karotten anzubauen? Dann kriegst du richtig dicke Karotten.
Nee, weil das funktioniert ja nicht. Nein.
Ach, schade.
Nee, das funktioniert nicht. Leider nicht. Nein.
Ich sehe auch unsere Hörerinnen und Hörer gerade imaginär mit dem Kopf schütteln.
Ja.
Okay, also ich habe schon gelernt, eigentlich machst du gar keinen richtigen großen Plan. Trotzdem wäre meine Frage, wie planst du am Anfang des Jahres, was du machen willst? Du wirst ja schon wahrscheinlich darauf achten, was wird wann reif, in welchem Rhythmus oder in welchem Abstand muss ich die Sachen pflanzen. Das weißt du wahrscheinlich so alles aus dem Gefühl heraus. Aber
genau.
Kannst du da mal einmal so eine kurze Info geben, wie man es machen könnte oder sollte?
Also man sollte sich, wie gesagt, erstmal halt einteilen, was für Gemüsekulturen will ich haben. Und dann gucke ich halt, auf welche Fläche kommen die halt drauf. Ich mache im Frühjahr oder im Frühjahr schaue ich grundsätzlich erstmal, okay, wo kommt jetzt mein Kohl hin, wo kommt mein Salat hin? Und dann schaue ich letzten Endes einfach. Was mir halt unheimlich wichtig ist, ich versuche zum Beispiel immer zwei Sätze beim Kohl zu pflanzen. Das heißt, ich fange sehr früh an, pflanze den meistens wirklich schon Anfang März, mache dann manchmal noch ein Vlies drüber, je nachdem, wie die Witterung halt ist. Und dann kann ich da tatsächlich dann auch einen zweiten Satz nochmal zum Beispiel machen. Das mache ich beim Salat auch immer. Und alles andere, das passe ich immer an, wie es gerade passt. Wenn ich jetzt gerade wirklich dann Bock habe, noch da was zwischen zu pflanzen, dann haue ich mal wirklich auch gerne noch eine Reihe Möhren dazwischen. Zum Beispiel, wenn es halt jetzt wirklich in die Fruchtfolge passt. Aber wie gesagt, der große Plan ist eigentlich nicht da. Das kommt tatsächlich alles irgendwie so aus dem Kopf raus. Aber man muss sich natürlich im Frühjahr wirklich überlegen, okay, diese Pflanzenfamilie kommt in dieses Beet, diese Pflanzenfamilie kommt in dieses Beet, damit man einfach die Fruchtfolgen einhalten kann. Das ist so das Grundlegende, was man machen muss. Und wirklich den Boden einmal gut vorbereiten, ne? Also man sollte jetzt nicht wirklich anfangen, im Frühjahr da sofort den Kohl oder den Salat oder was auch immer man gerade machen möchte, in den harten Boden zu kloppen. Man muss den Boden wirklich einmal tiefgründig lockern und da besser nicht umgraben, sondern wirklich nur mit der Forke in den Boden rein, das Ganze schön auflockern, damit wir einfach die Bodenschichten nicht vertauschen.
Boden gut lockern, habe ich mir gemerkt. Ich muss trotzdem nochmal zurück zum Kohl. Du hast gesagt, das erste Mal im März. Wann ist denn die zweite Pflanzungsphase quasi?
Also der ist dann normalerweise relativ zackig fertig, je nach Witterung und Düngung. Dann eigentlich fange ich, ja, also spätestens Anfang Juli normalerweise müsste der zweite Satz dann auch im Boden kommen. Also man sagt so bis zum 20. Juli, alles was danach kommt, sind Risikosätze. Das heißt, die könnten eventuell nicht mehr reif werden. So, das ist so der Stichpunkt oder der Stichtag. Okay, auch wenn man jetzt vorher keinen Kohl hatte, bis zum 20. Juli sollten die in den Boden rein. Obwohl es auch heute Sorten gibt, die machen es ein bisschen länger, aber grundsätzlich ist das ein gutes Datum.
Viele träumen ja von Selbstversorgung.
Ja.
Wie realistisch ist das auf 1200 Quadratmetern? Klingt riesengroß, aber wie viel Prozent deines Gemüsebedarfs deckst du denn aus dem eigenen Garten?
Also alles, was ich eigentlich an Gemüse esse, kommt fast alles aus dem eigenen Garten. Und meine Gemüsefläche ist relativ klein. Es ist jetzt aber auch nur so, dass wir hier im Haushalt nur 2 Leute damit zu versorgen haben. Also wenn man jetzt eine Riesenfamilie quasi versorgt, kommt man aber auch mit 1200 Quadratmetern sehr gut hin. Das ist eigentlich gar kein Problem. Wenn ich mir jetzt überlege, mein ganzer Garten wäre voll mit Gemüse. Ich glaube, da könnte ich noch 2 oder andere Familien mit durchbringen. Das ist gar kein Problem. Das kriegt man auf jeden Fall hin.
Okay, wie groß ist deine Fläche so?
Das sind, lass uns ungelogen, vielleicht 50 Quadratmeter sein. Viel mehr Gemüse habe ich nicht mehr.
Cool.
Ich habe mein Gemüse vor ein paar Jahren etwas verkleinert tatsächlich, weil ja auch hier familienmäßig dann sich einiges verändert hat und dann dachte ich, okay, so viel brauche ich gar nicht mehr. Heute hätte ich gerne wieder ein bisschen mehr, aber jetzt ist der Garten geplant und jetzt ist es so, wie es ist.
Jawohl, ist doch auch in Ordnung.
Ja, manchmal kann man sich ändern.
Und vor allen Dingen, viele haben ja auch gar nicht mehr als irgendwie 50 Quadratmeter
oder
60.
Eben.
Ja. Genau. Ne? Von daher finde ich das eine schöne Größe. Du machst auch viele Do-it-yourself-Projekte. Was für ein Projekt hat denn dir bisher am meisten Spaß gemacht, beziehungsweise war so besonders erfolgreich?
Also besonders erfolgreich allgemein kann man einfach sagen, der ganze Garten. Also also immer wenn ich irgendwas gerade mache, habe ich besonders Bock auf diese Sache jetzt gerade zum Beispiel. Ob das jetzt mal ein XXL Bienenhaus gewesen ist, mein Wildbienenhotel zum Beispiel, oder ich hatte mal ein altes Pumpenhäuschen, im Garten, also einen alten Pool, und das Puppenhäuschen ist übrig geblieben und da habe ich einfach ein Dach drauf gesetzt. Naja, gut, es sollte eigentlich, es sieht ein bisschen aus wie eine Kirche, es sollte eigentlich nicht so kirchenmäßig sein, aber mittlerweile ist es so. Also von daher steht es da jetzt und da brenne ich in dem Moment wirklich für. Also deswegen kann ich gar nicht genau sagen, was mir gerade am meisten Spaß gemacht hat. Ich finde alles geil, wo ich gerade am Prödeln bin. Das ist eigentlich genau das, ne?
Also das heißt, du wirst von irgendwas inspiriert, hast eine Idee und dann los geht's
und dann fange ich einfach
mit
an.
Mit vollem Herz rein.
Ja, und das müsste dann auch meistens dann sofort sein. Also ich kann das nicht, dass ich dann sage, ich mache das jetzt in 2 Wochen. Wenn ich die Idee habe, will ich das sofort umgesetzt haben.
Hat mal auch irgendwas so gar nicht geklappt? Also wurde so gedacht, oh, jetzt baue ich das und dann stehst du hinterher da und denkst so, naja gut.
Ja, tatsächlich bei der Kirche. Weil ich bin handwerklich einigermaßen begabt und kann auch viel, aber wenn man da so mit Winkeln arbeitet und so weiter und so fort, also ich musste das Teil einmal komplett auseinanderbauen, weil ich mich einmal richtig vertan hatte. Gut, dann hockt man halt einen Tag länger dabei, das ist dann halt so, aber gibt Schlimmeres, ne? Also ich finde, man hat ja Zeit und man lebt ja noch einige Jahre und wenn es da nicht funktioniert, dann macht man es halt nochmal, ne? Aber da gibt's schon was doch.
Ja, ich finde es auch ein schönes Stichwort, so für den eigenen Garten. Probieren und wenn es nichts wird, dann halt so lange weiter probieren, bis es was wird.
Genau.
Und man kann es ja auch mal loslassen, ne? Das ist ja auch total in Ordnung. Ja, super. Finde ich auch gut. Wie gehst du mit Schädlingen und Krankheiten um? Setzt du auf biologische Methoden oder hast du besondere Tricks aus dem Profibereich, die man jetzt vielleicht als Privatgärtnerin nicht unbedingt kennt?
Also ich mache eigentlich fast nichts mit Pflanzenschutz. Ich versuche, wie gesagt, durch Mischkultur eigentlich immer alles so zu pflanzen oder so zu machen, dass manche Pflanzen dann einfach abgehalten werden von bestimmten Schädlingen. Bei meinen Stauden zum Beispiel ist es mir wirklich völlig egal. Da lasse ich einfach alles, wie es ist. Also ich denke mir, der Garten ist für alle da. Und wenn da mal eine Stecke dran frisst oder ein paar Läuse dran fressen. Also ich habe selten eine Pflanze gesehen, die von Läusen kaputt gegangen ist. Das kann mal funktionieren oder kann mal passieren, aber so selten. Und letzten Endes warte ich nur auf Nützlinge, ne? Also dann auf meine Marienkäfer, Florfliegen, wie auch immer die da vorbeikommen. Und normalerweise die Natur, die hilft sich gegenseitig. Also da mache ich eigentlich fast nichts. Ganz, ganz selten benutze ich mal Nebenöl. Das benutze ich schon mal, aber das kommt recht selten vor. Und wenn man jetzt zurück zum Gemüse geht, da benutze ich wirklich oft Gemüseschutznetze. Also wirklich ganz, ganz feinmaschige Netze, die ich gerade über meinen Kohl haue, damit der Kohlweißling nicht drankommt. Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache. Und ja, was ich wirklich sagen muss, die Düngung ist ganz wichtig. Die meisten Leute, die düngen komplett falsch. Es ist leider ganz oft so, dass halt in vielen Düngern oft nicht das drin ist, was drin sein sollte. Ja, also es wollen ja auch letzten Endes irgendwie nur alle Geld verdienen und oft ist viel zu viel Stickstoff drin. Und die Leute, die sollten gerade im Gemüsebau wirklich kaliumbetont düngen. Ne? Und das ist auch grundsätzlich im Garten so, aber Kalium ist einfach für die Qualität der Pflanze ganz wichtig. Die erhöht den Tugorndruck, die macht die Außenhaut richtig hart und dann kann halt nicht jede Pilzspore und nicht jede Laus sofort in das Pflanzenmaterial eindringen.
Also wenig Stickstoff, viel Kalium. Ja. Das ist der Tipp vom Profi.
Man sagt eigentlich immer, so ein Drittel mehr Kalium als Stickstoff sollte in so einem Dünger drin sein. Schafft man nicht immer, gibt's auch nicht immer, aber da sollte man kann sich dran halten. Also ich sag immer, Leute, guckt einfach drauf, dass die dritte Zahl, wir haben immer NPK, ne, und das sind die ersten 3 Zahlen, dass die dritte Zahl immer höher ist als die erste Zahl. Das sage ich den Leuten grundsätzlich, wenn sie irgendwie mal Dünger kaufen.
Wir quatschen so fröhlich daher und du haust nebenbei quasi die krassesten Sachen raus. Ich muss das ganz kurz wieder notieren.
Zahlen ist gut.
Höher als die erste, so. Okay, Mischkultur, warten auf Nützlinge. Gemüseschutznetze und bei der Düngung aufpassen. Das heißt nämlich, wenn die Pflanze gut gedüngt ist, hat sie die Kraft, Schädlinge quasi selber abzuwehren.
Ganz genau so ist es. Im Prinzip kann man das so sagen. Ne? Wenn wirklich, aber das ist halt wirklich dieses Verhältnis zu Kalium und Stickstoff. Wenn zu viel Stickstoff in der Pflanze drin ist, dann ist das Schwammgewebe total wabbelig und dann ist das wirklich, also dann ist die Außenhaut total weich und dann kann wirklich sofort alles an die Pflanze rankommen. Passiert nicht, wenn man genug Kalium in der Pflanze drin hat.
So einfach und so praktisch.
Ja, manchmal ist es einfach, aber wie gesagt, das ist auch immer, da hält nicht alles ab. Beim ganz großen Krankheiten, ne, beim riesen Krankheitsdruck kann das auch mal natürlich zum Befall der Pflanze führen. Aber grundsätzlich ist das einfach ein prophylaktischer Pflanzenschutz.
Mhm. Jetzt muss ich nochmal auf deinen Garten. Der ist ja ziemlich groß. Du hast gesagt 50 Quadratmeter Gemüse, aber ansonsten 1200 Quadratmeter. Da fällt eine Menge an Arbeit an.
Richtig.
Wie organisierst du das so übers Jahr? Hast du da feste Routinen, so vor allem zum Jahresstart jetzt? Oder machst du immer, was anliegt?
Tatsächlich, zweite Sache. Nur im Frühjahr achte ich wirklich einmal drauf, dass ich wirklich einmal alles sauber mache. Also meine Staudenbeete, die sind halt wirklich eng bepflanzt, sodass ich normalerweise da keine Arbeit mehr im Frühsommer habe. So Mitte Februar, Anfang März gehe ich ran und schneide wirklich einmal alles runter. Damit die Blumenzwiebeln einfach, die dann wirklich rauskommen, Licht bekommen und damit die Stauden einfach vernünftig weiter wachsen können. Vorher lasse ich alles stehen, über den Winter mache ich so gut wie nichts. Wenn jetzt mal so ein Unkraut da weiter wächst, so ein Schaumkraut zum Beispiel, das reiße ich auch über den Winter raus. Ansonsten lasse ich den Garten komplett, wie er ist. Und im Februar, Anfang Februar, beziehungsweise ja Mitte Februar, Anfang März, fange ich an, meine ganzen Stauden runterzuschneiden. Und dann habe ich erstmal Ruhe. Meistens dann schuffle meistens einmal durch, hole das grobe Unkraut raus und dann bin ich durch. Wie gesagt, den Gemüsebau fange ich dann mit dem Kohl an, mit Salaten, plan so ein bisschen, was ich halt machen kann. Und dann schaue ich mal, was zu machen ist. Weil das Problem ist, man kann ja nie sagen, was passiert. Wir hatten vor ein paar Jahren ja schon mal solche trockenen Frühjahre. Da kann man einfach muss man anders arbeiten als die letzten 2-3 Jahre zum Beispiel einfach. Ne? Wir hatten die letzten Jahre mehr Wasser, mehr Feuchtigkeit im Frühjahr. Dementsprechend musste man ein bisschen mehr Unkraut machen. Das war vor ein paar Jahren fast nicht möglich oder fast nicht nötig. Also da muss es halt immer anpassen. Oder so mache ich es zumindest. Ne? Immer wie ich gerade Bock habe, schaue mir gerade an, was gemacht werden muss und dann wird's gemacht.
Finde ich super gut. Auch, also man kann ja auch bei vielen einfach überpenibel sein. Es gibt ja sehr viele Gärtnerinnen und Gärtner, die einfach wirklich fast jeden Tag irgendwas zu tun haben.
Ja.
Aber wenn man so einen großen Garten hat wie du, dann muss man halt auch irgendwann schauen, was ist jetzt eigentlich das wirklich Wichtige. Und ich finde es auch grundsätzlich gut, die Sachen über den Winter stehen zu lassen, weil das ja auch für die Insekten toll ist.
Ja, ne? Oder richtig.
Für die Tierwelt generell.
Genau, das ist ja genau der Punkt. Ne? Die überwintern halt in den ganzen Stängeln und so weiter und so fort. Der Boden hatte natürlich auch was von. Ne? Also gerade wenn da so matschiges Pflanzenmaterial oben drauf liegt. Das ist einfach ein leichter Winterschutz. Also besser geht's eigentlich nicht. Und wir haben eine Winterstruktur. Man sieht wenigstens was. Und wir haben nicht nur diese ganzen nackten Beete da. Das haben ja ganz viele. Die fangen an, im Herbst ihre ganzen Beete sauber zu machen. Und da denkst du dir, okay, das war mal ein Garten.
Ja, dann ist es so richtig kahl über den Winter.
Genau.
Und eigentlich traurig, ne?
Ja, total traurig, ne?
Ja. Ja, ja. Gehen wir nochmal so in Richtung Ende des Frühjahrs, Anfang Sommer. Was machst denn du, wenn plötzlich alles gleichzeitig reif wird? Hast du Strategien für Verarbeitung und Konservierung, wenn du so Ernteüberschüsse hast?
Das ist eine schöne Frage. Also einen Großteil verschenke ich tatsächlich, weil, also wie gesagt, es ist genug da. Manchmal kann ich gar nicht so viel essen und dementsprechend wird was verschenkt. Bohnen werden eingekocht und rote Beete werden halt eingekocht. Also Bohnen ist halt so ein Ding, wenn ich es dann mache, das kommt meistens so alle 2 Jahre vor. Das wird dann wirklich eingekocht, das ist auch ein Vorrat. Genauso wie bei der roten Beete, die dann meistens auch frisch verzehrt wird. Nur wenn das dann zu viel ist, die wird dann auch eingekocht. Ganz normal, wie es Oma früher schon gemacht hat, das kommt dann unten in den Keller rein und dann wartet es da, bis es quasi gegessen wird, bis es von uns abgeholt wird.
Was ist dein Lieblingsrezept aus den eigenen Gemüseanbauerzeugnissen?
Boah, Lieblingsrezept aus dem Anbau?
Ja, ich weiß, ist gemein.
Das ist natürlich echt eine schwierige Frage. Man kann natürlich, also so Gemüsepfanne mit irgendeinem Fleisch durchgemixt, das geht immer. Das ist so das Schnellste, was man machen kann. Oder einfach so ein Weißkohl eben in Streifen geschnitten, ein bisschen Speck in der Pfanne, ein bisschen Butter dabei. Geil, also mehr geht eigentlich nicht. Also das ist eigentlich, ja, das kann man wirklich sehr gut machen. Das schmeckt mir echt gut. Schönes Stückchen Fleisch vielleicht mit dabei. Muss aber auch gar nicht sein. Das kommt immer ein bisschen so drauf an.
Aber
das ist eigentlich so das Beste, was man machen kann. Ganz einfache Sachen.
Weil ja auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber die Sachen aus dem eigenen Garten schmecken einfach auch nochmal intensiver und anders.
Ja, total.
Ne? Als die aus den großen Kulturen. Woran liegt das? Ist es tatsächlich diese Massenproduktion, die dann irgendwie zu Lasten der Qualität geht? Oder man sagt ja immer, es ist mehr Liebe, die drin steckt, wenn man es selber gemacht hat. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man es schmecken kann.
Also es kommt natürlich letzten Endes erstmal auf den Boden an, den man zu Hause hat. Also unterschiedliche Böden geben wir unterschiedlichen Geschmäcker, ist ganz klar. Ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass die Qualität im Gemüsebau oder so schlechter ist allgemein. Weil zum Beispiel das Saatgut, was ein Hobbygärer bekommt, sind normalerweise alte Sorten aus dem Gemüsebau. Die haben damals schon vor 20, 30 Jahren funktioniert. Die sind dann irgendwann überholt und werden dann quasi im Hobbygartenbereich verkauft. Dementsprechend sind das alles Sorten, die genauso gut funktionieren oder auch wunderbar vor ein paar Jahren schon im normalen Gemüsebau funktioniert haben. Ich denke, das ist halt einfach die Vermarktung allgemein, dass es oft wirklich lange liegt, es wird oft lange abgelagert. Man sagt ja schon, dass irgendwie nach ein paar Tagen einige Vitamingehalte schon wirklich da verschwunden sind und ich glaube, da geht auch dann der Geschmack von weg.
Vieles ist frischer, ne?
Das ja, klar. Ne, man holt es ja direkt raus und man kann direkt reinbeißen. Das macht schon einen Unterschied. Ist ja wie die Clementine, die aus Spanien kommt oder weiß ich woher, wenn die schon 2 Wochen irgendwo rumliegt. Die schmeckt einfach anders als eine frische, ja, die man gerade sich vom Baum runterzieht, ne?
Plus ist es auch immer noch ein bisschen das Gefühl, finde ich, ne? Wenn du irgendwo im, Spanien-Urlaub einen Wein trinkst, dann schmeckt er da super und nimmst ihn mit nach Hause, denkst du, oh
denkst
Gott,
du, was, ja, das was ist das für eine Plörre? Ja, das habe ich, glaube ich, alles schon mal mitgemacht, tatsächlich.
Ja, und so ist es auch, wenn du im eigenen Garten dir deine Karotte aus dem Boden holst, klar, dann hat das einen ganz anderen Flair.
Ja, die schmeckt schon frischer, das ist schon so.
Ja, genau. Ich wollte nochmal über Bewässerung mit dir sprechen. Ich meine, der 1200 Quadratmeter ist natürlich riesengroß, da wird es schnell zur Herausforderung. Wie machst du das? Gießt du von Hand oder nutzt du ein System?
Ja, also ich gieße von Hand tatsächlich, weil ich so gut wie fast gar nichts gieße. Also ich habe Kulturen, die ich halt vermehre. Ich habe viele Stecklingskulturen, die hier rumstehen. Die muss ich jeden Tag gießen und auch so ein paar Sachen in eine Kübel. Ansonsten steht bei mir alles in eine Beete und ich versuche normalerweise alles so eng zu pflanzen. Punkt Nummer 1, dass es wirklich halt, dass der Boden wirklich beschattet wird und dementsprechend die Verdunstung nicht so stark ist. Und 2, versuche ich, und das ist ein Punkt, den habe ich ganz vergessen zu erzählen, ganz am Anfang. Ich packe halt wirklich Kompost auf den Boden im Frühjahr. Den verteile ich auf meine Staudenbeete und Kompost, der speichert einfach Wasser. Und ich habe hier wirklich verdammt guten Boden. Ich bin hier in der Soester Börde, ich habe hier gut schweren Boden und dementsprechend hält der das Wasser auch einfach perfekt, ne? Und die Kombination mit dem Boden und dem Humus führt eigentlich dazu, dass ich eigentlich so gut wie nicht wässern muss. Meine Beete, meine Staudenbeete, da mache ich gar nichts mit. Nur wirklich die Kübel und meine Stecklingskulturen.
Ehrlich, das ist ja total spannend. Vor allen Dingen, weil das Wetter, also beziehungsweise das Klima ja immer trockener wird. Aber du hast ja auch gerade beschrieben, die letzten Frühjahre jetzt, die letzten 2, waren auf jeden Fall schon ziemlich feucht.
Definitiv. Also man kann da wirklich die Feuchtigkeit gerade bei Gemüsekulturen wirklich mitnehmen. Also diese Winterfeuchte wirklich nutzen, um zu sagen so, hey, ich brauche wirklich überhaupt nicht gießen, dementsprechend aber früh pflanzen. Und dann hat man auch dann das Gemüse ohne großartige zusätzliche Bewässerung dann auch wirklich fertig.
Ja. Also ich sehe schon, du machst das wirklich auf so eine sehr organische Art und Weise. Also das, was die Natur dir eh schon bietet oder was du mit geschickter Pflanzung machen kannst, das tust du.
Genau.
Und ansonsten versuchst du, die Natur auch einfach zu lassen.
Richtig. Ne? Also
würdest du sagen, das ist ein wichtiger Punkt?
Ja, total. Also ich habe ja auch eigentlich einen Naturgarten. Also jetzt nicht komplett einen Naturgarten, aber ich versuche schon sehr naturnah zu gärtnern, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist. Und wenn man mit der Natur gärtnert, dann ist eigentlich die halbe Miete schon gemacht, würde ich sagen.
Was ist der erste Fehler, den man macht, wenn man naturnah gärtnern will, aber halt gärtnern will? Also dieses zu viel, worüber wir gerade schon gesprochen haben.
Tatsächlich zu viel hacken, zu viel die Beete sauber halten. Das ist halt eigentlich das, was Naturgarten halt eben nicht möchte. Dass wir auch mal ein Unkraut stehen lassen. Natürlich ist es so, ich lasse auch mal gerne ein Unkraut stehen, schneide es aber natürlich, bevor sich es aussamt, komplett ab. Also ich lasse es dann blühen, dann hat die Natur was davon, dann können doch mal die ganzen Wildbienen auch nochmal da dran. Aber bevor die Samen sich entwickeln, zack, einmal mit der Schere oben drüber und da passiert da auch nichts. Das finde ich relativ wichtig, dass man darauf achtet, ja, wirklich Kulturen auch stehen zu lassen, wo man sich sagt, so, nee, das will ich eigentlich gar nicht haben, aber das ist halt für die Natur unheimlich wichtig. Und halt viel zu weit auseinander zu pflanzen. Also die Natur, da wissen wir ja auch, da steht alles eng an eng, da gibt es keine Zwischenräume. Und das sollte man dann tatsächlich versuchen, auch sofort zu Hause umzusetzen.
Okay, also gut. Das heißt, wenn ich jetzt neu anfange und mir so einen richtig schönen Plan mache für meinen Garten, da kommt das hin, da kommt das hin und dann dünge ich doch und so weiter. Das ist im Grunde gar nicht nötig, sondern pack es zusammen. Das hat den positiven Effekt, dass es auch noch Beschattung gibt und nicht so viel Verdunstung. Und lass wachsen. Und nach dem Blühen schneide das Unkraut ab.
Genau, also es ist ja gerade bei den Stauden so, ich habe jetzt zum Beispiel im Herbst einen neuen Staudenweg angelegt. Das ist eng gepflanzt und da wird es auch definitiv passieren, dass einige Stauden irgendwann kaputt gehen, weil die einfach von den anderen Stauden verdrängt werden. Wenn ich jetzt aber anfange, da diese Lücken zu lassen, ja, dann habe ich die nächsten Jahre erstmal unheimlich viel Arbeit, muss mehr wässern und das macht für mich eigentlich keinen Sinn. Also es gibt halt immer, das sind halt Lückenfüller letzten Endes von Stauden, die nicht ganz so langlebig sind und die verschwinden dann irgendwann, aber dann haben dann die anderen großen Stauden dann quasi richtig Platz geschaffen sozusagen und die anderen einfach dann verdrängt.
Okay, das heißt, auch da reguliert die Natur sich quasi selber, ja, nicht zu viel eingreifen. Wobei du ja sagst, Düngen ist schon trotzdem wichtig.
Ja, sehr wichtig auf jeden Fall. Also ohne Dünger geht nichts. Ist auch, ne, wenn wir Verbot und Wasser leben, sehen wir nicht ganz so geil bei außen und bei den Pflanzen ist genau das Gleiche. Ja. Na, die brauchen quasi auch ihre Vitamine und das ist quasi ungefähr der Dünger bei den Pflanzen. Und ganz wichtig, wenn ich noch was mit dem Dünger nochmal, Und wirklich, man muss darauf achten, dass da Spurenelemente mit drin sind. Also es bringt gar nichts, so einen 1,99er Dünger sich zu kaufen, wo nur MPK drin ist, also Phosphor, Kali, Stickstoff, beziehungsweise Stickstoff, Phosphor und Kali, weil es ist ganz oft so, dass der Pflanze dann irgendein Spurenelement fehlt, zum Beispiel Eisen oder Zink oder Molybdän oder irgendwas. Ja, und dann düngt man einfach nur diesen Billig-Dünger und die Pflanze wächst einfach nicht, weil das ist halt, wir haben in der Natur halt immer dieses Minimum gesetzt, das heißt, der Dünger mit der geringsten Konzentration gibt quasi das Wachstum an. Und wenn ein Teil fehlt, zeigt es die Pflanze nicht hundertprozentig an, aber die wächst einfach nicht. Und man kann düngen und es kommt einfach nichts mehr rum. Also lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben beim Dünger, wirklich auf Spurenelemente achten. Das ist wirklich ganz wichtig.
Okay, super. Ich habe es mir direkt notiert. Die dritte Zahl höher als die erste,
genau.
Und Spurenelemente sind wichtig.
Jawohl.
Und alles klar. Du hattest eben noch als Stichwort, du vermehrst ganz viele Pflanzen,
ja,
selber,
genau,
gesagt. Das ist auch so ein bisschen deine Passion, oder?
Ja, schon. Ja.
Magst du mal erzählen, wie ich das am besten machen kann? Oder gibt es da quasi ein Rezept für gute Pflanzenvermehrung?
Ja, also auf jeden Fall. Wir haben jetzt eine richtig gute Möglichkeit, die Pflanzen noch durch Stöckhölzer zu vermehren. Dann nimmt man einfach Triebe, die letztes Jahr gewachsen sind. Unbelaubt, die müssen halt wirklich in der Ruhephase sein und die schneidet man sich durch Stöckhölzern. Das sind im Prinzip ja ungefähr bleistiftdicke, bleistiftlange Triebe, einjährige Triebe, die werden in den Boden gesteckt, die bewurzeln und dann hat man eine neue Pflanze. Das ist eigentlich so das Einfachste, was man machen kann. Und über den Sommer oder ab dem Frühjahr bis zum Sommer, bis zum Spätsommer kann man eigentlich fast alle Pflanzen, gerade was Stauden angeht oder auch viele Gehölze, über Stecklinge vermehren, also über Kopfstecklinge oder Teiltriebstecklinge. Dann nimmt man sich einfach einen relativ frischen Trieb. Der muss ja so halbkrautig sein. Also der darf nicht komplett verholzt sein, wäre nicht ganz so gut. Mhm. Der wird dann zu Stecklingen geschnitten und die kommen halt in Erde. Ne? Also das ist, könnte ich jetzt genau erklären, wie es funktioniert. Das ist aber dann sehr aus. Wäre dann ausladen, sehr viel, was ich quasi erzählen müsste. Aber da geht es wirklich, also das sind so die beiden optimalen Dinger, die man machen kann. Steckholz und Stecklinge.
Da findet man ja wahrscheinlich auch alles auf deinem Instagram-Kanal.
Ja, genau.
Aber wenn du sagst, du nimmst ja einen Trieb und machst dann da mehrere Stecklinge draus, heißt, du kannst tatsächlich aus, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter Trieb einige Pflanzen
ziehen. Genau. Also gerade bei Stauden, wenn jetzt zum Beispiel die Nodienabstände sehr kurz sind, es müssen halt mindestens zwei Nodien, also ich sage, es müssen immer zwei Nodien mindestens benutzt werden. Das Lehrbuch sagt drei, dass normalerweise zwei Nodien nach unten in die Erde müssen und ein Nodium guckt oben raus. Ich sage aber, es funktioniert auch beides. Na klar, also wenn man da wirklich einen Trieb hat, ne, wo wirklich kurze Nodienabstände sind, da kann man wirklich aus dem Trieb teilweise auch 10 Pflanzen machen.
Wahnsinn.
Ja, total geil, auf jeden Fall.
Okay, dann lass jetzt mal kurz noch über Gartengeräte sprechen. Du hast schon gesagt, also natürlich logisch, wenn du die Triebe zerschneidest, um sie zu vermehren, dann brauchst du natürlich ein Messer oder eine Gartenschere. Aber was sind die Gartengeräte, die vor allen Dingen bei der Größe deines Gartens unverzichtbar für dich sind? Gibt es Tools, die dir die Arbeit besonders erleichtern?
Natürlich grundsätzlich wichtig ist ein Rasenmäher. Ich habe halt immer noch ein bisschen Rasen hier. Also ich würde jetzt nicht mit so einem kleinen Spindelmäher oder sowas darüber gehen. Also der ist schon wichtig. Ansonsten meine Schuffel. Ich weiß nicht, hast du schon mal Schuffel gehört?
Nee,
ganz viele Leute kennen das wirklich nicht. Das ist ein relativ altes Bodenbearbeitungsgerät. Das ist im Prinzip einfach nur eine Eisenklinge, die waagerecht über den Boden gezogen wird. Die Hacke wird ja quasi so ein bisschen senkrecht schief in den Boden reingehackt und die Schuffel, die zieht man quasi einfach nur über den Boden rüber. Und da zerstört man quasi das ganze Unkraut am Hypokotyl. Das Hypokotyl ist quasi die Verbindung zwischen Wurzel und eigentlicher Pflanze. Das kriegt man nicht bei jeder Pflanze hin, dass man sofort das Hypokotyl trifft. Aber wenn man das dann trifft, dann gehen eigentlich 90% der Pflanzen kaputt. Es sei denn, es ist Solgiersch, ne? Also Wurzel und Kraut kommt dann wieder. Aber das ist eigentlich so mein Gartengerät, was ich gar nicht missen kann, weil ich damit durch den ganzen Garten renne und dann wirklich mal, wenn Unkraut da ist, dann wirklich über den Boden schuffel. Da muss ich mich auch nicht für bücken. Das ist das Beste, was man machen kann. Also in meinen Augen.
Ich sehe vor meinem inneren Auge unsere Hörerinnen und Hörer durch Google forsten nach Schuffel und Hypokotyl.
Ja.
Sehr schön. Das ist was völlig Neues, was ich gerade lerne. Okay, also die Schuffel ist auf jeden Fall ein ganz heißer Tipp von dir. Auch quasi zur Beikraut- oder Unkrautvorbeugung.
Genau, also da definitiv für. Und der Boden, der ist einfach, der sieht am Ende besser aus und man zerstört quasi die Kapillare. Ne, man muss sich vorstellen, der Boden, der öffnet sich ja immer, wenn dann quasi, ja, wie soll man das sagen, Leitungen nach oben geöffnet, die quasi den Boden austrocknen lassen. Und wenn man dann mit der Schuffel oben drüber geht, dann werden diese Kapillare oben zerstört, die Erde liegt wieder oben drauf und der Boden, der trocknet einfach nicht so schnell aus. Es hat eigentlich nur Vorteile.
Das klingt sehr nach Fan von Handarbeit,
ja.
Auch wenn ich unser ganzes Gespräch so betrachte. Hast du trotzdem smarte Gartenlösungen auch im Einsatz oder bist du wirklich also von Hand zu geil?
Also tatsächlich echt nur der Rasenmäher. Rasenmäher und Laubpuster. Das ist so das, was ich eigentlich an elektronischen Sachen benutze und auch mal eine Heckenschere, eine elektrische Heckenschere. Ansonsten schneide ich auch eine Hecke mal gerne einfach mit Hand, weil das für mich einfach ordentlicher ist. Ich habe eine große Kirschlorbeerhecke. Ja, Leute, ich weiß, Kirschlorbeer ist giftig und ist doof und wollen sie alle nicht haben. Aber für mich hat einfach eine Berechtigung, bei mir im Garten zu sein, weil es eine richtig geile, immergrüne, hohe Hecke ist und der sammt sich auch nicht aus, ist eine tolle Sorte. Also ne, nicht alle Kirschlorbeere sind böse und sammeln sich aus. Da ist es einfach so, wenn man dem in der Heckenschere schneidet, das sieht am Ende wirklich kacke aus, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Also da gehe ich wirklich mit der Rosenschere ran und schneide die einzelnen Triebe aus. Weil wenn man da in diese großen Blätter reinschneidet, das sieht nicht aus. Ne? Das will ich nicht. Aber das ist so im Prinzip das, was ich halt brauche und halt einen Laubpuster. Um einmal komplett den ganzen Garten damit sauber zu machen. Ich habe halt hier auch Schotterwege zum Teil und da geht man einmal mit einem Laubpuster drüber und dann ist man fertig damit. Und es ist wirklich eine schnelle Sache, den Garten einmal sauber zu machen.
Ja, mit einer Hake kommst du da nicht weit oder mit einem Besen oder so. Das stimmt. Okay, und jetzt mal Hand aufs Herz. Was war bis jetzt dein größter Garten-Fail vielleicht? Also gibt's ein Projekt, eine Pflanze, die einfach gar nicht funktioniert hat?
Oh ja, schon. Also ich hatte am Anfang erzählt, ich habe ein paar Fichten weggemacht und habe zwischen den Fichten war eine große Zypresse, eine riesen Goldzypresse. Die hat, glaube ich, mein Opa damals mal gepflanzt. Das Teil ist mittlerweile 20 Meter hoch, ich weiß es gar nicht genau. So, und die habe ich von unten aufgeastet und wollte die schön von unten bepflanzen. Ja, das hat auch die ersten Jahre so gar nicht funktioniert tatsächlich. Also ich habe wirklich immer was anderes hingepflanzt. Ich dachte, okay, jetzt nimmst du mal das. Das ist trockenheitsresistent. Aber es hat da einfach gar nichts gemacht. Mittlerweile steht da Beinwell drunter und Rauling. Die funktionieren, alles andere hat da nicht funktioniert. Und da habe ich bestimmt 2,5 Jahre rumexperimentiert. Und ich dachte, was eine Scheiße. Das ging einfach nicht. Aber jetzt mittlerweile ist es zu und ich bin froh, dass es zu ist. Die Stelle tatsächlich.
Okay. Oder da gehst du jetzt auch nicht mehr dran.
Nein, sehr gut. Auf gar keinen Fall.
Für alle, die jetzt richtig Lust gekriegt haben, was ich mir richtig gut vorstellen kann, weil du so bildhaft erzählst, was sind deine Top 3 Tipps für alle, die mit dem Gemüseanbau starten möchten, auch ohne professionelle Ausbildung zu haben?
Ja, also grundsätzlich halt, wie gesagt, die Fruchtfolge einzuhalten. Es muss sich erstmal klar gemacht werden, wo packe ich was hin, was mache ich. Das ist wirklich so einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Die Beete müssen vernünftig vorbereitet werden. Das ist so der zweite Punkt. Also man darf wirklich nichts in verdichteten Boden hauen. Die Pflanze, die muss vernünftig anwurzeln. Die Pflanze muss ihre Nährstoffe bekommen, die muss ihr Wasser bekommen. Und dementsprechend muss der Boden wirklich tiefgründig aufgelockert werden. Das ist wirklich elementär wichtig. Wenn man das nicht macht, braucht man eigentlich gar nicht anzufangen, weil die Pflanze, die möchte einfach nicht. Ja, und ein dritter Punkt zum Beispiel ist, einfach auszuprobieren. Das Lehrbuch sagt ganz oft, so muss das gemacht werden, aber das ist oft gar nicht der Fall. Ne? Also viele Wege führen nach Rom. Und letzten Endes ist Gemüse ja zum Beispiel auch nur eine Blume. Ne? Also Ich denke, die meisten Leute schaffen es wirklich, sich eine Zinie ranzuziehen oder auch eine Sonnenblume in den Boden zu stecken und die blüht am Ende des Sommers. Und dementsprechend kriegt man das auch mit Gemüse hin. Also einfach anfangen, ausprobieren. Also das ist kein Hexenwerk. Sonst wären wir, glaube ich, alle schon vor 10.000 Jahren ausgestorben.
So weise Worte.
Ja, ne?
Ja, absolut. Naja, die Natur ist ja die Natur, weil sie ja das meiste von alleine macht.
Ja,
sagen wir ehrlich.
Genau.
Ja.
Ne? Und dann kann man halt, wie gesagt, auch mit Mischkulturen arbeiten, wenn man das möchte. Aber dann muss man sich da einfach reinlesen. Ne? Da gibt es so viel im Internet, da kann man sich so viel Informationen rausholen. Aber man muss es nicht immer so machen, wie es da überall steht. Ausprobieren geht über Studieren, sage ich immer.
Eigentlich schon ein tolles Schlusswort, aber ich würde jetzt dir noch 3-4 Fragen stellen, die ich eigentlich immer unseren GästInnen stelle.
Ja.
Und die erste davon wäre, wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du und warum?
Oh, tatsächlich wäre ich jetzt nicht die Schuffel, ich wäre ein Spaten.
Du wärst ein Spaten.
Ich wäre ein Spaten, weil ein Spaten eigentlich alles kann. Ne? Damit kann man umgraben, damit kann man den Boden lockern, damit kann man Grasnarbe entfernen. Da kann man alles mitmachen. Ne? Also das ist tatsächlich mein Allround-Gerät. Ja, würde ich auch nicht missen wollen.
Nee, und ich glaube, es passt auch zu dir. Also ich sehe da durchaus Parallelen.
Ja.
Ne? Rein ins Gemüse und los geht's.
Und los geht's, und ganz genau so.
Und wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du dann?
Ah, ich glaube, da wäre ich ein Edelgamander tatsächlich. Schon mal gehört?
Also im Podcast noch nicht.
Im Podcast noch nicht. Also das ist halt wirklich eine richtig geile Pflanze. Wir haben ja die letzten Jahre das Problem gehabt, dass die Buchsbäume überall weggefressen wurden. Und Edelgamander ist eine richtig schöne, immergrüne kleine Pflanze, die sich richtig geil als Buchsbaumersatz schneiden lässt oder halt auch halten lässt. Man kann den komplett klein halten, kann man komplett runterrattern. Aber der wächst auch im Beet richtig geil. So als Minibusch, der kann auch Hänge runter wachsen und blüht auch noch, ne? Also diese Pflanze, die vereint eigentlich alles, was man haben möchte. Absolut bienenfreundlich, ein toller Lippenblütler und unheimlich einsetzbar. Eigentlich, ja, mit am stärksten einsetzbar im ganzen Garten tatsächlich, weil sie halt so variabel ist, ne? Also sie kann eigentlich fast alles.
Der Edelgamander, ein heißer Tipp, vielleicht zum Schluss, ja, ist sehr schön. Apropos schön, was war bisher dein schönster Moment im Garten? Und es waren ja wahrscheinlich so viele, dass das vielleicht die schwerste Frage ist. Aber einer, der dich besonders glücklich gemacht hat.
Habe ich zwei. Und zwar ist das vor 2 Jahren gewesen, das erste Frühjahr, nachdem ich meine Staudenbeete komplett neu bepflanzt habe, weil man da einfach die Ergebnisse sieht. Und das war schon so ein boah, hammergeilen Moment. Und wo ich letztes Jahr den regionalen Gartenwettbewerb bei uns gewonnen habe. Also es gab hier in der Ecke einen Wettbewerb zum Thema naturnaher Garten und den habe ich letztes Jahr gewonnen. Und das war ein absolutes Highlight. Da hatte ich auch, waren einige hier im Garten, der Bürgermeister kam vorbei und Presse und so weiter und so fort. Und das war nochmal wirkliches Highlight, zu sehen, dass der Garten total angenommen wird. Und das ist eigentlich so das, ich glaube, das Größte gewesen bisher.
Wie schön. Es zeigt ja auch, dass deine Methode einfach irgendwie eine ganz gehaltvolle und richtige ist am Ende oder ein toller Weg.
Ja,
ja, wunderschön. Dann schauen wir jetzt noch einmal in die Zukunft. Was ist denn dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für deinen Garten? Ich meine, es ist schwer vielleicht noch was vor sich zu sehen, wenn man schon so einen tollen Garten hat, oder? Aber gibt's was?
Also mein Garten ist ja eigentlich grundsätzlich fertig, aber ich habe immer irgendwas vom Prödeln. Also ich muss auf jeden Fall die Kirche noch verbessern. Also man muss sich jetzt vorstellen, dass die Kirche sozusagen unten ist ein Pumpenhäuschen. Das habe ich angemalt, das sieht auch ganz okay aus und oben ist es halt wirklich schön fachwerklich und ich möchte es auf jeden Fall noch zu einem kompletten Fachwerkhaus umbauen. Das ist eigentlich so mein Punkt, weil es war immer ein Traum von mir, ein kleines Fachwerkhäuschen mit im Garten zu haben und das möchte ich jetzt dieses Jahr umsetzen. Ich möchte auf jeden Fall noch Steine bei mir im Garten weghaben, also es sind noch 1-2 Flächen im Garten vorhanden, alte Flächen, die damals meine Eltern gebaut haben, die möchte ich wieder ein bisschen zurückbauen, damit da einfach noch ein bisschen mehr Beet wieder hinkommt. Weg vom Stein und ja zu beten oder irgendwie so. Das ist eigentlich so das, was ich noch machen möchte. Ich habe noch ein großes Hochbeetprojekt. Mir fällt momentan mein Palettenhochbeet auseinander. Das möchte ich wirklich nochmal umsetzen. Habe ich eine richtig geile Idee, aber das möchte ich jetzt noch nicht erzählen. Das kommt dann quasi dann im Frühjahr, zum Frühsommer dann in Instagram auch rein. Das wird eine richtig coole Sache, weil ich glaube, das haben die Leute noch nicht gesehen, wie man ein Hochbeet so bauen kann. Das sind eigentlich so meine großen 3 Dinger für nächstes Jahr erstmal. Ja, und dann schauen. Also, mir fällt immer irgendwas ein.
Das entspricht dir auch total, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Und dann mal schauen. Weg von Stein, ja zu beten. Ich habe spontan gedacht, na gut, dass du deine Kirche im Garten hast.
Ja. Wollen wir mal die Kirche im Garten lassen?
Ja, jetzt wird es ein bisschen Karlauerhafte. Und damit ist es auch gut, dass wir so langsam zum Ende kommen. Ich würde noch mal versuchen zusammenzufassen, was ich mir alles gemerkt habe. Und das wäre... Für alle, die anfangen, Fruchtfolgen einhalten, den Boden gut vorbereiten, lockern und Kompost drauf, hast du noch gesagt, das ist super wichtig. Ein 4-Jahres-Rhythmus, einfach 4 Flächen machen und dann rotieren, sodass der Boden nicht so ausgezehrt wird. Kohl kann man 2-mal pflanzen, einmal März, einmal Anfang Juli, bitte bis 20. Juli spätestens. Dann hat man eine gute Chance, dass die auch noch richtig angehen, beziehungsweise reif werden. 50 Quadratmeter reichen eigentlich, um sich schön angemessen selbst zu versorgen, wenn man alleine oder zu zweit ist. Was das, was die Schädlingsbekämpfung angeht, Mischkultur, warten auf Nützlinge, die machen eigentlich das meiste. Gemüseschutznetze, hast du gesagt, helfen sehr. Und die Düngung ist ganz wichtig. Und da bitte drauf achten, oft ist zu viel Stickstoff drin. Kalium ist ganz wichtig. Und die Spurenelemente natürlich auch. Ansonsten, im Winter ruhig stehen lassen, im Frühjahr einmal alles runterschneiden und die Schuffel, habe ich mir gemerkt. Das wäre ja das beste Gerät. Eine super Idee. Und für alles andere, hört den Podcast einfach nochmal durch. Ich glaube, es waren so viele Tipps drin, die kann man sich nicht alle merken. Oder aber schaut natürlich bei der Gartenflo vorbei auf dem Instagram-Kanal und holt euch die Tipps da direkt live. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann kommentiert natürlich gerne unter diesem Podcast, fragt, was das Zeug hält, wir antworten, was das Zeug hält. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann folgt diesem Podcast, dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Und wir freuen uns natürlich immer über 5 Sterne, denn das hilft, den Podcast weiter zu verbreiten. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und der Flo auch, der hat so viel gelacht zwischendurch, ich glaube, dir hat es auch gefallen, oder?
Ja, auf jeden Fall, war echt cool.
Ja, prima. Ja. Vielen Dank, dass du da warst, Flo.
Sehr gerne.
Und euch auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Im Traumgarten von, der Podcast von Gardena. Bis dahin.